die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen. Hoi Nagi.
Ciao Nelly.
Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge von der Weinbrater. Heute treibt es uns wieder einmal in die Schweiz, in den Süden, ins Tessin. Und heute freue ich mich auf die Folge, weil ja, ich glaube, heute treten wir den Beweis an, dass man nicht immer auf den althergebrachten Pfaden muss umwandern, sondern dass man immer auch etwas Neues kann entdecken in der Weinwelt.
Auch die kleine Schweiz hat immer wieder etwas zu bieten, im Besonderen aus Tessin, wo man ja mit dem Merlot in Verbindung bringt.
Ja, also einerseits ist Tessin ja auch deine Heimat, deine Herzensregion, wenn man so will. Eigentlich auch eine Region, wo ich jetzt würde behaupten, da kennst du dich sehr gut aus, wenn es um Wein geht. Da kennst du eigentlich jeden, der da so rumrennt. Aber nein, das ist nicht unbedingt der Fall. Auch du entdeckst manchmal noch etwas Neues im Tessin. Und die Geschichte wollen wir heute erzählen. Es geht um einen Winzer. Nagi, sag doch mal, wie du auf den gekommen bist.
Ja, also der Winzer, um den es geht, das ist der Adrien Stevens. Und das Lustige ist, dort habe ich noch zu Luzern gewohnt. Da habe ich mal irgendwie eine Flasche von ihm aufgegabelt und die probiert und habe wirklich das Gefühl gehabt, hey, ja, spannend, aber habe das irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren. Und dann nachher, du sagst es richtig, ich gehe immer wieder gerne ins Tessin. Wir haben ja vom Urgroßvater nachher noch ein Haus dort. Und dann habe ich einen Kollegen dabei gehabt, der auch gerne Wein hat. Und dann haben wir so gefunden, du, wäre eigentlich cool, wieder mal etwas anschauen, wo man noch nicht auf dem Radar hat. Und dann ist mir der Winzer genau wegen dem Wein gekommen. Ich glaube, das war irgendwie 3 oder 4 Jahre später gewesen. Und hat dort mal angerufen.
Mit einem Kollegen, das heisst also, du hast noch andere Kollegen, nebst mir, wo du Wein trinkst mit ihnen und ins Tessin gehst.
Richtig.
Das notiere ich jetzt einfach mal so für mich. Aber ist okay, ich kann damit leben.
Ja. Wie immer, eine kleine Welt verrückt und das Leben geht weiter.
Gut, du hast ihn dem angerufen und wo du ihm angerufen hast, da hat er dir gegenüber schon ein kleines Geständnis gemacht. Was hat er dir da erzählt am Telefon?
Ja, eben, wie es halt ist, musst du ja anrufen, um den Zeitpunkt abmachen und dann habe ich irgendwie sein Weingut nicht gerade gefunden auf Google Maps, weil das ist noch relativ schwierig. Mittlerweile findet man es. Und wollte mit ihm den Zeitpunkt halt abmachen, dass wir vorbeikommen können. Und dann macht er irgendwie noch so, ja, könnt gerne vorbeikommen, dann und dann, da und da. Er schickt gerade noch Koordinaten, damit man dann mit dem Auto auch wirklich zu ihm findet. Und es freut ihn, dass wir vorbeikommen, aber wir müssen wissen, es war ein schwieriges Jahr gewesen, 2022. Und dann habe ich schon gefunden, ja. Ist jetzt noch speziell, dass ein Winzer mich schon, bevor ich im Keller stehe, darauf aufmerksam macht, du, es ist vielleicht nicht ganz so einfach. Aber auf der anderen Seite habe ich das irgendwie noch recht lässig gefunden.
Ja, es klingt irgendwie noch transparent, oder? Also er will da die Erwartung auch nicht gerade zu hoch schüren, wenn jetzt da 2 vorbeikommen.
Ja, irgendwo Ausdruck von einer Person, wo, ich weiss nicht, noch nicht ganz am Marketing verfallen ist oder noch nicht auf dieser Welle reitet, alles ist irgendwie gut und wir machen aus allem das Beste, sondern, sag jetzt mal, das wirklich vernünftig einschätzt und an den Leuten auch irgendwo Informationen mit auf den Weg gibt, die eben auch hilfreich sein können, wenn du so etwas probierst. Ich meine, wenn du weisst, ah, es ist kalt gewesen, es hat vielleicht ein bisschen mehr geregnet, wie du das sollst einschätzen, weil schlussendlich Wein halt wirklich etwas Lebendiges ist und auch das einen Einfluss hat.
Ja, und es wirkt auch irgendwie sehr authentisch, so nach dem Motto, es gibt auch nichts zu verstecken irgendwie, oder? Also, wie du sagst, und der Eindruck kommt man ja auch ein bisschen über, wenn man über ihn recherchiert. Also, da haben wir jetzt nicht die grosse Marketingmaschinerie im Werk. Da haben wir einen Winzer, der auch noch nicht so lange selbstständig ist. Vor 4 Jahren hat er sich völlig selbstständig gemacht, nach langen, langen Lehrjahren. Wo irgendwie noch so etwas Unverdorbenes hat. Und das finde ich sehr, sehr wohltuend.
Ist ja klar, das sind ja auch, ich sage jetzt mal, so die Geschichten, die zumindest mich und ich glaube auch dich sehr begeistert. Wenn man eben an Leute begegnet, die irgendwie Feuer gefangen haben und ja, ihren Traum leben und du das ihnen ja auch anmerkst. Und dort wie so ein Teil von ihrer Geschichte in dem Moment, wo sie du besuchst, vielleicht auch kannst mitgehen und daheim, wenn du dann ein Glas Wein von dem Winzer trinkst, dir das unweigerlich wieder begegnet tut. Das ist ja das Wunderschöne. Und das Tolle ist ja gewesen, wir sind dann zum Adrien gegangen, auf Monteggio im Malcantone. Das ist so ein Gebiet an der Grenze zu Italien, nahe Lugano, wo, wenn du dort unterwegs bist, also du kommst da so durch grüne Hügel durch, es ist eigentlich nicht dicht besiedelt. Und wenn du dann gerade an dem Ecke bist, wo er ist, da bist du wirklich so ein bisschen in der grünen Natur raus. Es hat auch andere grosse Namen, die dort die heim sind, wie zum Beispiel Huberweine, wo wahrscheinlich versierte Weintrinker eher kennen. Huber, Klausener, Zündel, wo ja zu diesen grossen Namen gehören, wo man auch zuschreibt, dass sie den Tessiner Weinbau revolutioniert haben. Und dort angebracht haben, wo er heute steht und zu einer Entwicklung geführt haben, wie man es am Anfang vielleicht nicht vermutet hätte. Und man jetzt sieht, wie geht das weiter? Wie wird das aufgefangen? Wie wird das vielleicht auch anders interpretiert und weitergetragen? Oder wie fügt man sich eben zusammen und unterstützt sich gegenseitig?
Ich finde den Namen von seinem Weingut noch interessant. Oder? Das heisst Adrien Stevens Viticoltore Independente. Also er will da noch ein bisschen rausstreichen, ich bin im Fall unabhängig.
Ja, das ist er auch. Das ist auch so, wenn man, sag jetzt mal, seine Geschichte auch ein bisschen anschaut, oder? Als ich dort auf dem Gut war, hat es mich auch wundert, ja, wie bist du denn dazu gekommen? Und dann sagt er, ja, weißt du, als Kind bin ich schwierig gewesen, ab dem Gimmick geflogen, dann lange nicht gewusst, wo soll es durchgehen und irgendwie ist dann plötzlich das Thema Wein gekommen, Winzerlehr. Dann ist jetzt erst auf Châteauneuf im Wallis und nachher in Change 2009 hat er dann die Önologie abgeschlossen, hat dann auch noch Reisen gemacht durchs Burgund, durch die Loire, durch verschiedene Weingebiete, wie man es kennt, auch zum Horizont ein bisschen aufzutun. Also jemand, der wahrscheinlich ganz sicher beeinflusst hat, ist der Nicolas Joly, der Biodynamie-Papst, weil Biodynamie für ihn natürlich auch ein Riesenthema ist.
Genau, und er hat auch bei den Namen, die du vorher erwähnt hast, im Tessin noch ein paar Lehrjahre verbracht, oder? Also beim Christian Zündel ist er aufs Weingut gearbeitet und hat sich wie auch so quasi das regionale Wissen noch ein bisschen angeeignet. Und ich finde, er hat auch sonst noch eine interessante Herkunft, oder? Also der Vater ist Belgier, die Mutter kommt aus dem Poschiavo. Also da schon, das ist auch, sein Name ist ein bisschen speziell, oder? Adrien Stevens. Ich hätte eigentlich immer Stevens gelesen, das hätte fast schon so ein bisschen Rockstar-Qualitäten, aber es spricht sich eben Stevens aus, also belgisch.
Ja, und ich habe zuerst immer gemeint, es muss ein Engländer sein. Und habe mich eigentlich immer darauf vorbereitet, ihm die Frage gestellt, ja, wie genau bist du jetzt von England ins Tessin
gekommen? Eben, genau, also... Du weißt eigentlich schon, dass so ein Tessiner Winzer eigentlich auch einen italienischen Nachnamen hat, oder? Aber das ist eben nicht die Wahrheit, weil ja auch sehr viele Deutschschweizer dort oben sind und nachher sich einen grossen Namen geschaffen haben im Tessin.
Ja, und das andere ist, es zeigt auch etwas über die Charakteristik von unserem Land. Wir leben von Zuwanderung und genau das ist wieder so ein Fall, wo sich das niederschlägt.
Gut, also ganz unbeobachtet ist er ja nicht geblieben, oder? Also die Weinszene ist so langsam auf ihn aufmerksam geworden. Zum Beispiel 2024 hat er dann auch von Gomio den Titel Rookie des Jahres bekommen. Und das gibt mir ja so Talent, so Nachwuchstalent, die jetzt langsam so am Zünden sind, wird mit so einem Titel bedacht.
Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich verstehe es. Ich verstehe es wirklich, nachdem ich bei ihm war. Weil der Mensch, der hat wirklich eine Wahnsinnsbegeisterung und der strahlt, wenn er über seine Hänge, über seine Reben, über seine Arbeit redet. Also da ist so eine Wahnsinnspassion drin, das reisst dich gerade mit, die Begeisterung.
Und spannend finde ich jetzt aber dort, er hat ja gar nicht so einen riesen Weinbetrieb, oder? Also insgesamt hat er 3 Hektar Reben, also ja, so zwischen 2,5 und 3 Hektar Reben.
Ja, je nach Quelle.
Je nach Quelle, wovon sich die Hälfte auf 2 Gebiete im Tessin verteilt.
Das ist eben auch so etwas, oder? Er wohnt in Montecchio, dann ein Teil von seiner Reben ist in Trevano, das ist bei Lugano, eigentlich Stadtgebiet. Und die Reben hat er, zumindest gemäss den Informationen, die ich jetzt gesehen habe, von der Familie Klausener, auch einer von diesen grossen Namen, wo man sagt, die haben die Geschichte vom Tessiner Weinbau maßgeblich mitprägt. Und die Familie Klausener hat ja die Reben dann verkauft, weil der Nachwuchs dort nicht hat wollen übernehmen, weil man einfach zu wenig Reben hatte, ihrer Ansicht, um nachher eine Familie zu ernähren. Und hälftig, der andere Teil ist im Mendrisiotto, dort, wo ich mich auch, sage jetzt, vermehrt die Hei fühle. Und das ist hochspannend, weil die beiden Gegenden, zumindest geologisch, doch gewisse Unterschiede haben. Also im Mendrisiotto, wenn die Geologie oder die Bodenbeschaffenheit ein bisschen anschaust, dann bist du mehr so auf Kalkstein und Mergel, also so ein bisschen die lehmigen Geschichten, die gut Wasser speichern, aber gleich auch gute Drainage haben. Dann nachher unten dran, wo es flacher wird, hast du so ein bisschen Moränen und Schwemmland, die eben wirklich gut durchlässig sind, aber auch sehr tiefgründig und fruchtbar. Im Gegensatz dazu, eben ein bisschen nördlicher bei Lugano oben, haben wir irgendwie so Gneisgranit, also ganz andere Gesteinsschichten. Und dann zum Teil auch noch so ein bisschen Schieferböden, die partiell vorkommen können. Und das gibt wie so zwei komplett verschiedene Weine und mit dem spielt er nachher auch.
Und das ist eigentlich jetzt die perfekte Überleitung zu dieser Flasche, die wir heute auf dem Tisch haben, weil das ist ein Merlot, aber er ist mit Trauben gemacht, die eigentlich aus diesen beiden Gebieten nachher verschnitten werden.
Und ich glaube, das ganz Spezielle ist, er hat gesagt, hey, das Jahr ist schwierig, einfach, dass ihr es wisst, wenn ihr probiert. Und das Lustige war wirklich, dann bin ich bei ihm im Keller gewesen, und dann haben wir den Sottocelo, den wir nachher noch genauer anschauen, probiert. Und beim ersten Moment habe ich wirklich gedacht, ui, schwierig.
Wieso? Wieso ist es schwierig gewesen?
Ja, schwierig, weil sehr viel Grüntöne, eher vegetal dann in der Wahrnehmung. Und auf der anderen Seite hat der Wein trotzdem irgendwie etwas vermittelt, das mit Frische zu tun hat, wo du meiner Meinung nach nicht immer in jedem Merlot im Tessin findest. Vor allem jetzt auch mit den vielen Hitzesümmern. Und mich das wirklich gewundert gemacht hat und ich gefunden habe, ich muss doch die eine oder die andere Flasche mitnehmen und dann nochmal eins in einem ruhigen Moment probieren, so wie jetzt.
Also gut, ja, dann legen wir mal mit dieser Flasche los. Ich wirf mal vielleicht ein Auge auf die Etikette. Er heisst Sottocelo, also unter dem Himmel. Und das ist das Konzept, das man auch so ein bisschen umsetzt. Also es hat so einen blauen Bereich oben dran, der so ein bisschen schraffiert ist. Das könnte man jetzt als Himmel interpretieren. Und ja, der Name vom Weingut steht sogar in goldigen Lettern da drauf. Insgesamt finde ich das eine schöne, edle Anmutung. Auch ein bisschen unaufgeregt irgendwie, aber nicht sehr traditionell.
Also ich glaube, was auch noch spannend ist, jetzt nebst der Etikette, ist einmal die Beschriftung. Das dann nennt er ja Village. Und sein Bloody Notte, sein Top-Flaggschiff, nennt er ja dann Vieille-Vigne. Also du merkst...
Burgundische Qualitätskriterien.
Burgundische Anlehnung. Und ich finde, es zeigt sich eben auch in der Form der Flasche. Wir haben nicht die typische Bordeaux-Flasche hier auf dem Tisch, sondern wir haben eine Burgunder-Flasche.
Er hat ja auch in Burgund bei verschiedenen Winzen so ein bisschen reingeschaut. Also kein Wunder, bringt er vielleicht die Tradition ein bisschen mit.
Und, das ist eben auch noch das Lustige, als ich dort mit ihm geredet habe, hat er gesagt, ja, die erste Reise, die er mit seiner Frau gemacht hat, nachdem sie sich kennengelernt haben, war in Burgund. Und dort hat er so viel Puff bekommen, dass es schon fast wieder auseinandergegangen wäre.
Ja, er hat vermutlich einfach Wein probieren, Tag aus, Tag ein, und sie hat das nicht mitmachen, kann man gerade vorstellen.
Die wollten eine Velotour machen, dann sind sie auf Neu-Saint-Georges gekommen. Und dort war er irgendwie in einer Weinbar, hat aber nicht gerade gecheckt, dass es die Weinbar von einem Winzer ist. Und dann sind die dort ins Gespräch und am Schluss ist er im Keller gestanden und seine damals noch Freundin, heute Frau, hat im Hotelzimmer gewartet, dass er endlich kommt, dass sie zu Nacht essen können.
Ja, das sind so die lässigen Momente von einer Beziehung. Wunderbar. Jetzt hast du vorher gesagt, du bist bei ihm auf dem Weingut gewesen, du hast den Wein bei ihm dort schon probiert und bist zuerst ein bisschen irritiert gewesen ab diesen Grüntonnoten, also so aber eine Bitterkeit. Und ja, es ist eine Erfahrung, die ich gerade teilen kann, weil als wir die Flasche aufgemacht haben und ich den ersten Schluck genommen habe, bin ich zuerst mal gerade mega kritisch gewesen und das Gefühl gehabt, das könnte jetzt ein bisschen schwierig werden, weil so die Bittertöne zuerst mal alles überlagert haben. Also jetzt gerade so frisch ab der Flasche, wenn der Zapfen draussen ist, ist er noch nicht bereit zum Trinken.
Aber ich glaube, wir sind eines Besseren belehrt worden, weil jetzt so nach 20, 30 Minuten mit Luft hat das ganz eine andere Gestalt angenommen. Ich finde, die Grüntöne sind nicht mehr so dominant oder störend, sondern eigentlich gut integriert. Und was mich einfach total fasziniert an dem Merlot ist die Frische, die da drin ist. Also das ist für mich etwas, was nicht alltäglich ist, wenn ich ein Merlot aus dem Tessin probiere und mich eigentlich besonders jetzt hier bei dieser Flasche mega begeistert tut.
Frische oder auch so ein bisschen die Leichtigkeit, die der hat, das ist jetzt sicher nicht ein Wein, wo man seiner ganzen Power rein will, so niederwälzen, sondern ja, er hat etwas Eleganz, Lichts und Beschwerts.
wie soll ich dir das sagen? Wir reden hier von 13%. Tendenz in letzter Zeit mit den heissen Sommer und allem ist eigentlich immer mehr gewesen, in Richtung 14-15%. Das muss ja nicht einmal zwingend sein, oder? Es kommt immer darauf ab, wie arbeitet der Winzer und wie kann er den Alkohol integrieren. Aber da hier jetzt nur schon das leichtere oder tiefere Alkohollevel, dann wirklich die Frische, ob jetzt das nur Säure ist oder dann halt wirklich auch noch die Auswirkung vom Terroir, wo man ja sagt, hey, es gibt einen Einfluss, der dann nachher wahrnehmbar wird. Und dass das nachher eigentlich so geschaffen worden ist, dass das so überkommt, vor allem nachdem ich seinen Keller gesehen habe, wo eigentlich so ja, ein kleines Steinbuden ist, wo im Wald innen am Schattenhang eingebracht ist und dann unten der Keller in Fels gemeißelt ist und er dort seine paar Fässchen hat, um die 12'000 Flaschen im Jahr rauszubringen. Ich finde das beeindruckend.
Ja, also ich bin wirklich überrascht, wie der aufgetan hat nach einer halben Stunde. Ich würde jetzt sagen, wir haben auch noch etwas gegessen zwischendrin. Vielleicht hat das noch so ein bisschen Einfluss gehabt. Also ich finde, ja, der hat einfach so eine Eleganz, der hat etwas Schönes, etwas Warmes für mich auch, etwas Wohliges. Also das ist nachher wirklich ein Trinkgenuss, den man da überkommt. Und die Flasche kostet 25 Franken und er sagt jetzt, das ist meine Basisqualität. Oder? Also sein anderer Wein, der Blue Note, das ist dann schon ein bisschen höhere Stufe und da finde ich, also da liefert er einfach jetzt ab. Das löst sein Versprechen ein. Und wenn er noch sagt, das ist jetzt eher nicht so ein gutes Jahr gewesen, muss ich sagen, das spüre ich jetzt im Glas nicht unbedingt.
Also ich verstehe, wieso dass er es sagt. Und das ist wirklich die Ausprägung der Grüntöne und die eher leichte Seite. Aber ich kann mir vorstellen, wenn das Jahr mal wirklich ausgewogen ist und die Flasche noch mal probieren tust, dass du da einfach einen wunderbaren Einstiegsmerlot hast, wobei ich ihn jetzt schon wunderbar finde und eigentlich völlig unterschreiben würde, also was du sagst. Wahrscheinlich ist die Flasche eher gemacht, um etwas zu essen dazu und das Ganze so zu genießen, sei es ein Salamiblättchen oder was auch immer und noch ein Stück Brot. Und dann vielleicht in einem anderen Jahr einen Speis zu probieren, der extra dazu gekocht worden ist, sei es ein Häschen oder ein Fischchen, wenn der Merlot wirklich auch weiterhin so feingliedrig auf die Flasche kommt. Und ich einfach noch sagen, ich gratuliere. Also da hat einer wirklich ganz, ganz tolle Arbeit gemacht.
Ich glaube, das Beste, was man machen kann, weil er jetzt erst seit 4 Jahren selbstständig ist, fände ich es eigentlich cool, jetzt von ihm jedes Jahr ein bisschen etwas zu kaufen und dann mal ein bisschen zu schauen, wie sich der jetzt noch junge Winzer, also er selber ist ja nicht mehr so jung, aber jetzt halt noch nicht so lange selbstständig, wie er sich so über die Jahre entwickelt, weil die meisten machen dann doch gleich einen rechten Weg. Und das ist jetzt eigentlich wie so ein interessanter Startpunkt, finde ich, um mal zu schauen, wo geht es jetzt ab diesem Jahrgang, ab dieser Flasche weiter.
Meiner Meinung nach wirklich ein Winzer, wo man im Tessin unten auf dem Radar behalten soll und wirklich zu schauen, wo dem seine Reise noch angeht. Weil ich muss sagen, ich traue ihm extrem viel zu.
Wenn ihr mehr über ihn herausfinden wollt, dann also ihr könnt auf seine Homepage gehen, aber sie hat eigentlich nur eine Landschaftsaufnahme und seine Adresse und seine Handynummer drauf. Aber wenn ihr mal in der Gegend sind, macht vielleicht etwas ab und geht vorbei. Und sonst zeigen wir euch in den Shownotes, wo ihr den Wein kaufen könnt. Er ist im Handel 2 Franken teurer als bei ihm ab Hof. Aber für 23 bis 25 Franken kommt ihr da wirklich einen tollen Merlot über aus dem Tessin. Und weil es nicht so viele Flaschen gibt, die er produziert, lohnt es sich vermutlich dann schnell zuzuschlagen.
12'000 Jahresproduktion, das verdampft ziemlich schnell. Wie lange das Preise auf diesem Niveau bleiben, keine Ahnung. Kann man vorstellen, das wird jetzt dann auch kontinuierlich in die Höhe gehen, je bekannter das er wird und je mehr Leute die Vorzüge von dieser Qualität wie erkennen tun. Aber aktuell ist das in meinen Augen ein sehr fair bepreister Tipp.
Ja, und wir wissen ja auch, wenn die Weinbrater Erfolg über einen Wein machen, dann wird ja nachher meistens die Lager gerade leer gekauft vom Publikum.
Genau.
Mit dem Gedanken wollen wir euch springen. Wenn ihr den Wein auch probiert habt, lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Man kann uns schreiben auf prost@dieweinbrater.ch. Man kann auf unserer Homepage kommentieren oder man kann uns auch auf Instagram folgen und dort eine Nachricht hinterlassen. Das war es. Wir hören uns, wenn ihr wollt, in 2 Wochen wieder. Bis dahin, habt's gut. Ciao zusammen und tschüss, Nagi.
Ciao, Nelly.